auch nichts anfangen kann, weil es ja doch etwas ist, was kaum greifbar ist. Wie will man den Heiligen Geist greifen? Wie will man den Heiligen Geist erklären? Welche Worte kann man verwenden, um das deutlich zu machen, was da passiert ist oder auf was wir uns vorbereiten können oder erwarten können? All diese Fragen. Im Johannes 16 sagt Jesus dazu einiges. Wir hatten ja schon einige Texte, einige Predigtexte aus Johannes, auch aus Johannes 6, aber diesmal nochmal aus Johannes 16, und zwar vor dem Text, den wir schon mal miteinander gelesen und gepredigt hatten, und zwar Johannes 16, 4 bis 15. Ich möchte diesen Text mit euch lesen. Manchmal ist das ja schwierig, gerade solche dogmatisch sehr vollen Texte, das heißt da, wo Dinge, die erklärt werden, sehr dicht gedrängt sind, sind sie umso schwerer manchmal zu verstehen. Von daher habe ich eine Übersetzung aus Hoffnung für alle gewählt. Ich hoffe, sie wird etwas deutlicher, es wird etwas deutlicher, was Jesus da sagen möchte und gesagt hat. Ich sage euch das, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid, wenn dies alles eintrifft. Bisher war es nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid noch voller Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt, denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern er wird nur das sagen, was er hört. Auch was in Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Ein sehr gefüllter Text, inhaltlich sehr, sehr mächtig. Und wenn man in der Luther-Übersetzung das liest, wird es noch mächtiger. Und auch hier die Jerusalem-Übersetzung. Von daher die Hoffnung für alle versucht ein wenig das in verschiedenen Worten auszudrücken, was Jesus hier sagt. Ungewöhnlich ist aber, egal welche Übersetzung man nimmt, der Hauptakzent liegt darauf, dass Jesus sagt, ich gehe von euch weg. Nun müsste man ja eigentlich sagen, die war als Messias doch gerade erst gekommen. Wir sind froh und dankbar. Lob und Ehre sei dir, der du gekommen bist. Gott hat den Messias gesandt, hat seinen Sohn auf die Erde gesandt. Jahrhunderte, Jahrtausende hat Israel darauf gewartet. Jetzt ist er da. Wir freuen uns, dass du endlich da bist. Und dann so ein etwas merkwürdiges Wort. Und auch, es ist gut für euch, dass ich wieder gehe. Es ist gut für euch, dass ich wieder gehe. Eigentlich müsste man doch sagen, es ist gut, Jesus, dass du da bist, denn jetzt könnte sich in Jerusalem wirklich was verändern. Jerusalem bis nach Galiläa, ganz in Israel, wird sich was verändern. Endlich greift die Erlösung. Wir werden endlich frei. Jetzt geht's doch eigentlich erst los. Und du sagst, es ist gut, dass du wieder gehst. Dass da die Jünger mit einem Fragezeichen im Gesicht stehen, das kann man natürlich verstehen, das kann man einordnen, dass sie Trauer haben. Wieso macht Jesus uns so eine merkwürdige Ankündigung? Wie sollen wir damit umgehen? Was soll das eigentlich alles? Eigentlich müsste doch Lob und Dank sein, der Messias ist bei uns, jetzt geht es los, jetzt wollen wir Jerusalem verändern, jetzt soll die Machtverhältnisse in Jerusalem neu geklärt werden und du sagst, es ist gut, dass du gehst. Das Ziel der Heilsgeschichte Gottes ist nicht, dass Jesus kommt, sondern dass er wieder geht. Ein Akzent, den man erst einmal verdauen muss. Es ist gut, dass Jesus gekommen ist. Ja, natürlich, es ist besser, dass er wieder geht. Dass man da erst einmal drüber nachdenken muss und das einordnen muss und gucken muss, ja, wie passt denn das jetzt zusammen? Es ist doch gut, dass der Messias da ist und will uns führen und leiten. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt und so weiter und so weiter. Gibt es nicht Bibelstellen, die eigentlich was ganz anderes deutlich machen? Und hier erzählt er, es ist gut, dass ich wieder gehe. Denn sonst würde der Helfer nicht kommen. Paraklet steht da im Griechischen. Also Parakletos ist derjenige, der herbeigerufen wird, der an meine Seite gerufen wird, der mir Helfer sein soll und so weiter und so weiter. Derjenige, der mir helfen soll. Sonst wird der Paraklet, der Helfer, nicht kommen. Jesu Kommen, Jesu Erscheinung, das, was Jesus tut in den 3 Jahren, in denen er sich als Messias offenbart, ist nur eine Vorbereitung für das, was dann kommt. Ist nur eine Vorbereitung auf das, was dann erst kommt. Ziel ist nicht, dass Jesus kommt, sondern dass er wieder geht, sondern das Kommen des Heiligen Geistes. Das ist das Ziel. Das ist für uns manchmal etwas schwierig einzuordnen. Mit dem Heiligen Geist ist das so eine Sache. Wie kann man den greifen? Wie kann man den eintüten? Wie kann man den irgendwie quadratisch praktisch gut hinkriegen? Wie kann man den erklären und so weiter? Jesus, das ist was Festes. Er ist gekommen, ist gestorben, für uns, für unsere Schuld gestorben, auferstanden. Nicht? Da hat man etwas Handgreifliches in der Hand. Heiliger Geist, der kommt und geht, weiß nicht, wo er hin will. Und nicht? Also all diese Dinge. Aber Jesus macht deutlich, dass da der Akzent Gottes liegt. Ich will das mal etwas scharf formulieren und in der Schärfe, wie ich es formuliere, ist es sicherlich auch nicht ganz richtig, vielleicht sogar ein wenig falsch, aber es wird damit ein wenig deutlicher. Das Ziel des Kommens Jesu, des Handelns Gottes, ist nicht unsere Erlösung. Das Ziel des Handelns Gottes ist nicht unsere Erlösung. Sondern, dass wir in der Erlösung leben. Und dass wir mit der Erlösung leben. Das Ziel des Kommens Jesu und des Wirkens des Geistes Gottes ist nicht unsere Erlösung. Damit wir sozusagen wie ein Sahnehäubchen die Erlösung auf unserem Leben, auf unserem Leben haben. Und ich lebe mein Leben weiter und so weiter und jetzt bin ich auch noch erlöst. Wunderbar ist es. Sondern das Eigentliche ist doch, dass die Erlösung in meinem Leben Platz greift, mich verändert, dass der Geist Gottes in mir alles umkrempelt. Das Ziel Gottes ist nicht die Erlösung als Sahnehäubchen obendrauf und du bleibst, wie du bist. Dann habe ich auch noch die Erlösung, wunderbar, eingetütet, weg bin ich. Was brauche ich Gemeinde, was brauche ich Reich Gottes, die nerven mich sowieso, alle sind alle so komisch, singen so komische Lieder, kenne ich gar nicht. Oder wenn man in eine andere Kirche geht, sind es auch komische Lieder, weil es ganz alte Lieder sind. Hauptsache, ich habe die Erlösung und ab bin ich. Das wäre doch die Konsequenz, wenn das Ziel Gottes wäre, dass wir erlöst sind. Natürlich ist es das Ziel Gottes, selbstverständlich. Nur da fängt es ja erst an. Die Erlösung ist sozusagen die Reinigung. Stellt euch mal ein Wirt vor, Bierglas. Du gehst zum Wirt, bestellst ein Bier, Frankensteiner oder was auch immer. Und der setzt dir das Glas deines Vorgängers, die Reste entleert er gerade noch, füllt was Neues ein. Natürlich wird ein Wirt das Bierglas reinigen. Wenn er das nicht macht, dann bist du einmal und nie wieder. Aber das Ziel des Glases ist ja nicht gereinigt zu sein, sondern wieder neu gefüllt zu werden, oder? Das Ziel des Glases ist ja nicht sauber irgendwo in der Vitrine zu stehen. Natürlich, es gibt solche Gläser und möglichst ist dann auch die Glasvitrine, man sieht das und dahinter wird geleuchtet und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es auch solche Gläser. Aber das Ziel eines Glases oder eines Behälters oder Bechers ist es ja nicht, dass man gereinigt, dass man erlöst ist, dass man frei von aller Schuld und nun stehe ich in der Vitrine oder so irgendwas. Nicht? Niemand staubt mich ein, niemand macht mich dreckig, ich bin erlöst, ich komme in den Himmel und fertig ist. Sondern das Eigentliche ist doch, dass wir dann ausgesandt werden in die Welt, dass wir als Bierglas, mag es jetzt auch ein Wasserglas oder Weinglas oder was auch immer sein, das Ziel des Glases ist doch, dass man neu gefüllt wird. Und deswegen sagt Jesus, ist es gut, dass ich gehe. Das Thema Erlösung ist demnächst geklärt. Gleich demnächst werde ich sterben und dann auferstehen und die Schuld getragen haben und all diese Dinge. Aber das Reinigen ist ja nicht das Ziel meines Lebens, sondern dass Christus mich jetzt gebrauchen kann. Bau des Reiches Gottes. Ich kann doch mein Leben nicht so leben, dass ich sage, was könnte ich tun, damit ich gerade noch die Erlösung behalte. Aber alles andere, was Jesus hat, mir völlig egal. Nicht? Was ist gerade noch möglich, dass ich nicht in die Hölle komme? Vielleicht ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, nicht ganz so viel, damit es nicht ganz über die Kante geht. Ist das das Ziel Gottes, dass ich so lebe, dass ich ein Kantenchrist bin? Gerade noch obendrauf, aber... Deswegen diese Formulierung. Jesus ist nicht gekommen, damit wir nur erlöst sind. Das muss man sich erst mal durch den Kopf gehen lassen. Das Ziel ist, dass ich neu gefüllt werde. Jesus macht den Weg frei, ist die Vorbereitung. Die Wegbereitung für das Kommen des Heiligen Geistes. Es ist gut, wenn ich gehe, denn dann kommt das Eigentliche. Das heißt, wenn wir als Christen Probleme mit dem Heiligen Geist haben, müssen wir das schnellstens ändern. Ganz schnell. Ob alle Vorstellungen, die man über den Heiligen Geist hat und alle Erfahrungen, die man für Geist Gottes hält, richtig sind, sei mal dahingestellt. Aber wenn wir grundsätzlich nur bei Jesus stehen bleiben, dann ist das, was Christus, was Gott eigentlich vorhatte mit uns und unserem Leben, nicht vollständig. Erlösung ist ein Teil, ein wichtiger Teil, das ist aber die Vorbereitung für das Eigentliche. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen kein Glas sein, was nur gereinigt in der Vitrine steht und alle halb Jahre mal abgestaubt wird, ist viel zu viel Staub. Ihr kennt als Hausfrauen sicherlich die Situation, man hat Gäste und will Weingläser auf den Tisch stellen und ach, die sind ja völlig eingestaubt. Nicht? Also natürlich, aber das ist nicht unser Ziel. Das ist nicht das Ziel deines Lebens. Hauptsache, ich bin erlöst, alles andere geht mich nicht mehr an. Das macht Jesus hier deutlich. Eine irritierende These an dieser Stelle. Eine zweite irritierende These. An dieser Stelle wird's aus Nachfolge Jüngerschaft. Wenn Jesus geht, natürlich sollen wir Nachfolger Jesu sein, gar keine Frage, aber ich will den Akzent ein wenig verschieben. Es geht nicht darum, dass man Christus imitiert und nur das, was macht, was er getan hat, nur das anzieht, was er angezogen hat. Nur die Dinge isst, also das Brot ist, was er, so ungesäuertes Brot oder was auch immer, dass wir Christus imitieren. Sondern wir müssen in unserer Zeit heute leben. Computer gab es damals nicht. Also wird Jesus nie mit einem Computer umgegangen. Also nicht, man könnte ein christliches Leben definieren, nur so wie Jesus gelebt hat. Und das ist Unsinn. Sondern wir sollen Jünger sein. Das heißt, erfüllt mit dem Heiligen Geist in unserer Gesellschaft leben und nicht nur Christus imitieren. Nicht nur eine Kopie sein von ihm. Natürlich sollen wir das, wie er die Fragen dieser Welt gestellt hat und beantwortet hat, genauso auf uns übertragen. Ob wir jetzt einen PC klauen oder ob wir ein Schaf klauen, nicht? Du sollst nicht stehlen. Na klar, es ist zu übersetzen, das, was Jesus gesagt hat und gelebt hat. Aber Wir müssen als Jünger Jesu kreativ auf die Anforderungen unserer Zeit eingehen. Aus Nachfolge wird Jüngerschaft. Und die Jünger sind 3 Jahre hinter Jesus hergegangen. Natürlich sollen wir hinter Jesus hergehen und Jünger sein und Nachfolger sein. Aber Jüngerschaft ist mehr. Wenn Christus uns sendet in diese Welt hinein, können wir das nur, indem wir seine Kraft in uns haben. Und auch kreativ auf die Dinge antworten und unsere Antworten leben, die uns in unserer Welt begegnen. Jüngerschaft. Es soll kein Gegensatz sein, sondern nur ein klärender Akzent. Leben wie er, das heißt seine Maßstäbe haben, natürlich, selbstverständlich, aber eben erfüllt mit dem Heiligen Geist. Christi kommen ist die Vorbereitung für das Kommen und das Regieren des Heiligen Geistes. Vorbereiten. Wir sollen gereinigt sein, auf jeden Fall. Das heißt Umkehr und Buße, Vergebung und Versöhnung. Ohne das wird es keine Erfüllung mit dem Heiligen Geist geben. Aber es sind selbstverständliche Vorbereitung, das Eigentliche kommt. Wenn du an dieser Stelle mit dem Thema Reinigung Probleme hast, dann wirst du immer in deinem Leben das Problem haben, dass Christus oder Gott als der Wirt Probleme hat, das neue Bier einzuschenken. Vielleicht fragst du in deinem Leben, warum schenkt Gott mir seinen Geist nicht? Warum ist das immer ein Gehakel und irgendwie komme ich nicht durch? Überleg doch mal, würdest du zu einem Wirt gehen, der ein halbsauberes Glas dir als neues Glas anbietet? Wenn du da eine Fliege drin siehst, wenn du da Lippenstift dran hast, wirst du sagen, nee, zu dem Wirt gehe ich nicht. Und das erwartest du, dass Gott das tut? So ein bisschen Sünde rechts und links ist doch kein Problem, hier und da und dort. Wenn ich das mal vergleiche mit dem, wie wir in unserem Alltag mit Menschen, mit anderen Menschen umgehen, das würden wir nie machen. Ein Glas Wein, wo ich noch die Abdrücke vom Vorgänger dran sehe. Vergebung, Buße, Beichte sind Vorbereitung, aber notwendige Vorbereitung. Ohne das wird Gott mit dir viel weniger anfangen können, als er eigentlich vorhatte. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Es ist gut, dass ich gekommen bin, sagt Jesus. Ja, natürlich. Aber die Reinigung deines Lebens ist nicht das Ziel. Ich will nicht den ganzen Tag damit beschäftigt sein, dich zu reinigen. Das ist einmal gereinigt und fertig und nun raus, geht hin in alle Welt und so. Das ist doch das Ziel, dass wir andere Menschen erreichen, dass wir Reich Gottes bauen, nicht nur, dass wir ein Glas in der Vitrine sind mit der Frage, stehe ich noch auf der Kante oder bin ich schon gerade drüber? Könnte ich mir noch diese Sünde erlauben oder was für ein Leben in Christus? Wenn ich bei Jesus stehen bleibe und nie dann durchdringe, dass ich dem Geist Gottes die Erlaubnis gebe, bei mir aufzuräumen, was ist das für ein Leben? Aber in dieses Zimmer darfst du nicht her und dieses Zimmer darfst du nicht her und dieses Zimmer darfst du nicht erfüllen und dieses, nicht? Nur das Wohnzimmer, wunderbar, dann ist Jesus Gast und nicht der Herr in deinem Leben. Wenn du ihn da nicht reinlässt und da nicht und das darf er nicht anrühren und mit dem Menschen nehme ich mir die Freiheit, böse zu sein und den schnauze ich an und nicht, was soll sowas? Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist gut, dass ich gekommen bin, aber es ist besser, dass ich gehe. An der Stelle will Jesus uns verändern. Christus ist der Grundstein, das sagt Paulus. Und er zitiert aber Jesus und Jesus zitiert aus Psalm 118, Vers 22, der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben und so weiter und so weiter. Wenn Christus der Grundstein ist, dann ist das, was er getan hat, Grundstein in meinem Leben. Und das, was der Geist Gottes dann tut, ist das, was aufzubauen ist. Keiner zieht in ein Haus ein, wo nur der Grundstein gelegt ist. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als hier unten die Bauplatte, das war wunderbar, nicht? Wir haben Grundstein gelegt und so weiter und haben das in die erste Mauer eingelassen, all diese Sachen. Aber wir würden ja nicht als Gemeinde uns da unten, einmal machen wir das im Gottesdienst, weil wir den Grundstein gelegt haben. Aber auch als Gemeinde würde man doch nicht nur in ein Haus ziehen, wo der Grundstein da ist. Da muss doch was gebaut sein. Da muss es doch ein Dach geben, da muss es doch weitergehen. Wenn du mit dem Reich Gottes so umgehst, mir reicht der Grundstein, Gemeinde, also Hausbau, ist mir völlig egal. Gott kann meine Gaben nicht mehr haben und die Gemeinde ist doof, die Gemeinde ist doof, die Gemeinde, da ist der Lobpreis so oder... Wie oft gehen wir so mit dem Reich Gottes um? An verschiedensten Stellen wechseln die Gemeinden von hinten nach vorn und so weiter und so weiter. Und wir wundern uns, dass vielleicht in der Gemeinde wirklich nur der Grundstein steht und in dieser Gemeinde wirklich nur das Kellergeschoss. Weil du vielleicht mit deinen Gaben weiter zu bauen fehlst. All diese Dinge sind Beispiele. Leben müssen wir es natürlich selber, na klar. Mit der Himmelfahrt Jesu ist dieses Wort Jesu erfüllt. Ich bin nicht mehr da, Jesus ist nicht mehr da. Jedenfalls nicht mehr so, wie die Jünger es gewohnt waren. Plötzlich war er weg, eine Wolke kam, schwupp. Und dann kommt Pfingsten, dieser heutige Tag, ein Erntedankfest, wo sich die frommen Juden als Pilger in Israel, in Jerusalem versammelt haben und plötzlich kommt etwas ganz Neues, noch nie erlebt. Angstmachend, lächerlich, sie werden verwechselt mit besoffenen Leuten. Man muss sich mit dem Heiligen Geist erstmal zurechtfinden. Wie benutzt er jetzt mein Leben? Was tut er mit mir und wie geht das? Und das habe ich noch nie erlebt. Selbstverständlich. Aber wir sollen es tun. Aber es ist unser Ziel. Himmelfahrt Jesu ist das Letzte sozusagen, was wir von Jesus wissen. Bis auf den Satz, wo die Engel sagen, er wird, so wird er wiederkommen. Ja. Und so wie die Welt weitergeht, laufen wir tatsächlich auf die Wiederkunft Jesu relativ zügig zu. Aber zurzeit sind wir noch im Zeitalter des Heiligen Geistes. Er ist derjenige, der uns regiert. Und Gott hat festgelegt, dass mit Himmelfahrt der Heilige Geist aufbricht und gesandt wird. Und mit Pfingsten ist das Zeitalter des Heiligen Geistes angebrochen. Wir haben keine Alternative, wo wir als Christen sagen, ich halte es mehr mit Jesus, mit dem Heiligen Geist kann ich nichts anfangen. So eine innere Einstellung müsste man ganz schnell korrigieren. Denn das hieße nur, dass man sich um den Grundstein kümmert und niemand von euch lebt in einem Haus, wo nur der Grundstein steht. Das geht dann weiter. Dann geht's doch erst richtig los. Niemand von euch würde sich nur mit einem entleerten Glas und dann Christus ungereinigt. Nein, auch in deinem Leben will Christus reinigen und erneuern, Dinge aussondern, die da nicht hingehören. Wunder dich noch nicht, wenn Jesus oder wenn Gott da nichts mehr einfüllt, weil es einfach eklig ist. Einfach nicht zusammenpasst. Mach ganze Sache mit ihm. Mach ganze Sache mit ihm. Künftig wird Gott mit Pfingsten nur durch seinen Heiligen Geist handeln und reden. Und das ist interessant. Im Hebräer 7, Vers 25 wird Jesus als Paraklet zitiert, also bezeichnet. Jesus als Paraklet, als Helfer, als Fürsprecher für uns beim Himmel, bei Gott. Der Heilige Geist als Paraklet, als Gott bei uns, als Fürsprecher und Helfer an unserer Seite hier auf der Erde. Jesus als Paraklet des Himmels, der Heilige Geist als Paraklet auf Erden. Und so formuliert der Heilige Geist das ja auch, dass er uns vertritt bei Gott mit all den Fürbitten, dass er die Gebete der Heiligen übersetzt und so weiter und so weiter. Jesus als Paraklet im Himmel, der Heilige Geist in unserem Text als Paraklet hier auf der Erde bezeichnet. Mit den Aufgaben, uns zu trösten, zu helfen, zu stärken, ermahnen, begaben, aussenden, führen, leiten, reinigen. Er repräsentiert die Fülle Gottes. In Jesus ist uns das Heil gegeben, im Heiligen Geist soll es dann konkret werden, soll zum Lebensstil werden. Er will das Denken und Verhalten ändern. Und drei Beispiele, die Jesus nennt, das, was der Heilige Geist tut in unserem Leben, die werden hier in Johannes 16 genannt. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird uns die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist ist also wie ein Lichtstrahl, der uns führt und leitet, ein Lichtstrahl, der Dinge offenlegt, offenbart und zeigt. Und so wird er sich auch verhalten in deinem Leben. Und wenn dieser Lichtstrahl uns die Augen öffnet, sozusagen über Sünde, dann heißt das auch, dass Jesus seinen Finger dann in unserem Herzen legt durch den Heiligen Geist auf Dinge, die Sünde sind. Das, was hier aber formuliert wird im Predigttext, ist die grundlegende Sünde, nämlich, dass wir nicht an Jesus glauben. Und Glaube heißt ja immer auch unser Vertrauen legen in ihn, dass wir uns Jesus nicht anvertrauen. Die grundlegende Sünde ist, dass wir uns Jesus nicht anvertrauen. Es geht also Jesus hier nicht um einzelne Tatsünden. Sünder ist derjenige, der das tut und das tut und das tut, sondern grundlegend Sünder ist derjenige, der sich Christus verweigert. Und manchmal denke ich mir, das passt auch auf Christen, sich dem Handeln Jesu verweigern. Passt das nicht manchmal auch auf dich, wo du dich dem Handeln Jesu verweigerst? Fromm denkst und redest, aber dich dem Handeln Jesu verweigert? Unglaube, letztlich unser Leben ihm entziehen und so weiter, man mag drüber nachdenken, über Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, der Heilige Geist hat die Funktion offensichtlich der Verherrlichung. Ich werde zum Vater gehen, also das, was mich zum Vater zieht, in die Herrlichkeit Gottes hineinnimmt. Gerechtigkeit heißt im Alten Testament Gemeinschaftstreue, dass der Vater und der Sohn eins sind. Und das Wirken des Geistes Gottes wird dahin führen, dass wir mit Christus und dem Vater eins werden. Und das ist ja auch eins der Gebete im hohen priesterlichen Gebet, Kapitel 17, dass sie eins werden, wie wir eins sind, Vater. Gerechtigkeit heißt nicht, dass ich bestimmte Dinge richtig tue und richtig denke und richtig sage, sondern Gerechtigkeit ist Gemeinschaftstreue zu Gott und seinem Reich. Gemeinschaftstreue zu Gott und seinem Reich. Und zur Verherrlichung Christi. Und das Gericht. Wenn das Gericht genannt wird, dann zucken wir immer schnell zusammen. Aber es geht um die Herrschaft Gottes. Der Heilige Geist wird die Herrschaft Gottes aufrichten. Das heißt, wenn er in dich hineinkommt, wird er die Herrschaft Gottes versuchen aufzurichten in deinem Leben. Das, was hier aber im Text steht, ist, dass der Widersacher Gottes, der Satan, schon verurteilt ist. Viel grundlegender, als dass es nur um meine Tatsünden oder Gerichtssachen geht. Es geht darum, dass in Christus das grundlegende Übel vernichtet ist. Ich wünsche dir, dass das Leben Jesu in deinem Leben Realität wird durch das Handeln des Geistes Gottes. Dass du nicht nur Imitat wirst von Christus, sondern dass du Jünger wirst. Dass Christus dich aussenden kann, auch in neue Situationen hineinsenden kann, weil der Geist Gottes wirklich in dir ist. Und wenn wir uns über Trump ärgern, wenn er sagt, America first, dann macht Trump ja nur deutlich, dass er mit ganzem Herzen Amerikaner ist. Und da kann man immer natürlich drüber gespalten, na klar. Was wäre es in deinem Leben, wenn du sagst, Christus first, Reich Gottes first, das Haus Gottes zuerst? Ist das nicht sogar biblisch, trachte zuerst nach dem Reiche des Herrn? Trump hat das nur ein bisschen anders übersetzt, ins Amerikanische übersetzt, und das ist ja eigentlich Griechisch. Aber was wäre es, wenn du nicht nur fragen würdest, welche Sünde könnte ich gerade noch so tun, damit ich nicht in die Hölle wandere, sondern America first, also Christus first, Reich Gottes zuerst. Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Junge Leute haben sich das als Armreifen um ihre Hand gelegt. Vielleicht ist das wieder dran, danach zu fragen. Christus first. Es ist gut für euch, dass ich gehe, denn sonst würde der Heilige Geist nicht kommen. Ich werde aber den Geist senden, wenn ich beim Vater bin. Ich möchte mit uns beten und dann wollen wir das Abendmahl miteinander feiern.